lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie gesagt, das gleiche Thema aus einem anderen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel eines Psalms aus dem Alten Testament. Als Mitte der 90er Jahre die Handys so allmählich Verbreitung fanden, da kam in unserer Zeitung mal ein eigenartiger Artikel, und das ist mir aufgefallen, mir ins Auge gestochen. Und zwar war das ein neuer Service, ein Dienst, eine Dienstleistung, die sich jemand ausgedacht hat. Und der Hintergrund war folgender. Man stelle sich vor, da hat jemand so ein Handy, so ein Telefon. Und größtes Unglück, das man sich denken könnte, er wird nicht angerufen. Was nützt so ein Ding, wenn einen niemand anruft? Und dann kam ein findiger Kopf auf die Idee, das wäre eine Marktlücke, wir starten einen neuen Service, Rent a Call, bestellen Sie sich Ihren Telefonanruf. Und der Gedanke war der, eine Sitzung, die man hat und plötzlich klingelt das Handy. Oder eine Verabredung, die man bei der man sich befindet und just in diesem Moment das Handy. Oder man ist in irgendeinem Verkaufsgespräch, ein Verkäufer, und dann fragt jemand nach, ob man da noch mal hier oder da noch was anderes machen könnte. Mit anderen Worten, es wird der Eindruck vermittelt, das muss ein wichtiger Mensch sein. Wenn der sogar jetzt angerufen wird, wenn der so viele Anrufe nacheinander bekommt. Das Telefon, um unseren Wert zu steigern. Netter Gag, so denkt man zunächst, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt und drüber nachdenkt, muss man sagen, ist eigentlich verrückt. Total verrückt. Wir spielen Theater. Ein Anruf, hinter dem nichts steckt. Das Leben wird dann gewissermaßen zu einer Filmlandschaft. Das sind Hügel und Täler, aber alles aus Sperrholz. Wenn man durch eine Tür durchgeht, durch eben diese Kulisse, landet man in der Rumpelkammer und die Sonne geht eben nur deshalb auf, weil irgendjemand die Lampe eingeschaltet hat. Was für eine andere Art von Leben, die in diesem Psalm hier beschrieben wird. Kein Leben auf der Bühne, im Theater, so wie wenn, als so tun, als ob. Nicht irgendeine Art von Telefonanruf, hinter dem nichts steckt, wo irgendein Wert nur vorgetäuscht wird, sondern Anruf, Anrede Gottes, durch den unser Leben wertvoll wird. Gott spricht uns an und das macht diese große Veränderung. Denken Sie nochmal an vorher, Was verändert einen Menschen? Was verändert ein Leben? Das, dass der erhöhte, gegenwärtige Christus in der Kraft seines Wortes sein heilsames Evangelium uns zuspricht. Das macht den alles entscheidenden Unterschied aus. Und so auch hier, Leben aus der Hand Gottes, geschenktes als Geschenk empfangenes Leben. Drei Merkmale, die uns dieser Psalm im Blick auf das Leben Gottes vorstellt, vorgibt. Nicht vergessen, sondern Lob. Nicht Vergeltung, sondern Güte. Nicht Vergehen, sondern Neuschöpfung. Nicht vergessen, sondern Lob. Das ist das Erste. Es gibt wohl in Israel so kleine Anstecknadeln und auf diesen Nadeln steht ein einziges Wort drauf, Zachor. Denk dran. Erinnere dich. Die Leute sind beeindruckend, die etwas aus der Geschichte gelernt haben. Die sich auskennen, die Bescheid wissen und die daraus ihre Schlüsse ziehen. Man kann aus Fehlern, eigenen oder denen von anderen, tatsächlich etwas lernen. Wir können nicht so tun, als ob uns das Vergangene nichts angehen würde. Das gilt auch für das Schwere, das irgendwo in der Vergangenheit war, auch für die Schuld, auch für die Schuld eines Volkes. In diesem Psalm geht es nun allerdings nicht um das Schwere, sondern um das Gute. Nicht um das Dunkel, sondern um das, was Gott an Hellem geschenkt hat. Denn auch das vergisst man bekanntlich unglaublich schnell. David ruft uns in diesem Psalm auf, uns zu erinnern. Zeit darauf zu verwenden, die Gedanken rückwärts schweifen zu lassen. Um das Gute in unserem Leben zu entdecken. Und Sie wissen das, man hat das in Israel immer wieder getan. Eine besondere Erfahrung mit Gott und dann hat man einen Stein aufgerichtet. Und die Funktion von so einem Stein war die, wenn man dann mal wieder mit den Kindern vorbeigekommen ist und die gefragt haben, was soll denn eigentlich dieser Stein? Dann war das Anlass zu sagen, damals in der und der Situation, da haben wir Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe erlebt. Ein Stein, gewissermaßen ein bleibender Knoten im Taschentuch. Denk dran, merk Hilfe, vergiss es nicht, erinnere dich. Manche halten das ja am Altjahrsabend, am 31. Dezember so, und ich denke, das ist ein guter Brauch, eine gute Tradition. Dann nochmal den Kalender vorzuholen und nachzugucken, wie war das im Januar? Ach, und das war im Februar und das haben wir im März miteinander erlebt. Weißt du noch, dieser besondere Tag damals an Ostern? Man muss ja nicht bis zum Silvester warten. Man kann das auch zwischendrin mal tun. Das Gute zusammentragen auf einem Blatt Papier. Und da, wo wir das tun, da wird fast automatisch der Zusammenhang zwischen Denken und Danken offenbar. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum lobe den Herrn, meine Seele. Das Lob, das sprudelt fast von selber heraus aus dem Nachdenken über das, was Gott an Gutem uns getan hat. Und es ist ja nicht nur ein Lob, das uns vorgefertigt ist, das wir von irgendwo anders her übernehmen, sondern etwas, das aus unserem Inneren herauskommt, aus dem Herzen, aus der Seele, aus dem Geist. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Aber vielleicht sagen sie jetzt, du hast gut reden, ich denke, ich kann eher vom Schweren berichten, nicht vom Guten. Was ist, wenn dieser Eindruck im Vordergrund steht? Was ist, wenn Gott mir vielleicht sogar fraglich geworden ist in letzter Zeit? Aber ich denke, dann nehme ich diese Aufforderung trotzdem ernst. Zuchor, denk dran, denk nach. Schreib trotzdem auf, was Gott an Gutem getan hat. Und dann lasse ich mir durch das Aufgeschriebene das sagen, was in den nächsten Versen steht, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Interessant, 9-mal kommt in diesen paar Versen hier das Wörtchen alle vor. Das wird in der deutschen Übersetzung gar nicht überall so zum Ausdruck gebracht. Es geht also darum, dass wir alles aus der Hand dieses Gottes empfangen und dass wir deshalb dann auch alles an ihn zurückgeben können. Und das, was hier genannt ist, ist besonders das, alle deine Sünde und alle Gebrechen. Nochmal die Frage, stimmt das? Und da denke ich an die Mutter von einer Schulkameradin unseres Jüngsten, die mit 27 Jahren an Krebs gestorben ist. Und sie denken an ihre Bekannten oder an all diejenigen, die im Streit miteinander leben. Dass Gott tatsächlich alle Sünde vergibt und alle Gebrechen heilt, das erkennen wir vollkommen in seinem Sohn Jesus Christus. Da heißt doch von ihm im Evangelium, er predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das Evangelium vom Reich, das ist das, was wir vorher miteinander bedacht haben. Die Botschaft von der Versöhnung. Unsere Sünde kann uns nicht mehr von Gott trennen. Er trägt sie. Jesaja 53, ein Abschnitt, der jetzt gerade in der Passionswoche und Passionszeit eine besondere Bedeutung hat. Auch wenn wir noch unter Elend, Leid, Tod und Not seufzen, so ist doch die eigentliche Schlacht geschlagen. Jesus Christus lebt. Der Tod hat seine Allmacht verloren. Wir können heute schon singen, der dir deine Sünde vergibt und der dir alle deine Gebrechen heilt. Und wir sollen wissen, auch da, wo wir das heute noch nicht bei uns sichtbar erleben, da leben wir in der Erwartung und in der Gewissheit, dass das auch mal umfassend für alle Gebrechen geltend wird. Dann, wenn er, sondern Lob. Denn mit diesem Gott haben wir es zu tun, der uns in dieser Weise beschenkt. Er schenkt uns das Leben, seine Güte und in vielfältigen Spuren erkennen und entdecken wir etwas von dem, was er uns Gutes tut. Er vergibt die Schuld, er heilt die Gebrechen. Das zweite, nicht Vergeltung, sondern Güte. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Grundgesetz im Leben zwischen Menschen, zwischen Völkern und Nationen. Und das erleben wir Tag um Tag. Wir lesen es in der Zeitung und vielleicht ist es das Betrüblichste. Wir erleben es auch immer wieder an uns selber. Und nun gibt es nicht wenige Menschen, die meinen, Gott sei ganz genauso. Wie du mir, so ich dir. Und dann entsteht ein Gottesbild, Gott als ein Diktator, ein Tyrann vielleicht, ein strenger Lehrer, eine falsche Bewegung und schon bekomme ich eins auf die Finger. Einmal gesündigt und schon kommt das göttliche Strafgericht. So wird Gott in sehr vielen Religionen gesehen. Und deshalb dieser ganze Opferkult, diese gewaltige Bemühung, um Gott gnädig zu stimmen, um Zorn dieses Gottes irgendwie umzuleiten von einem Weg, vielleicht auf etwas anderes oder auf andere, um irgendwie nochmal davon zu kommen, um irgendwie diesen Gott hier freundlich zu stimmen. Do ut des, ich tue etwas, damit du mir entsprechend etwas tust. Ich strenge mich an und deshalb erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend auch zu mir stellst. Wenn man so den Gott der Christen ansieht, dann ist der Glaube eigentlich nichts anderes als der Versuch, irgendeinen zornigen Gott zu besänftigen. Dann ist diese ganze Bemühung nach Anständigkeit und Kirchlichkeit etwas, wo ich versuche, diesen Gott gnädig zu stimmen. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, so ist Gott nicht. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er handelt eben gerade nicht nach der Regel, wie du mir, so ich dir. Wir hätten ja überhaupt keine Chance, wenn Gott so mit uns verfahren würde. Sondern seine Weise im nächsten Vers, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Himmel über der Erde, Morgen vom Abend, das sind die größten Entfernungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, mit denen man einen Unterschied, eine Entfernung ausdrücken könnte. So weit ist Gott weg von diesem Bild, wie du mir, so ich dir. Ganz wie du mir, so ich gewiss nicht dir. Das ist die Regel, nach der Gott verfährt. Sondern wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Eigentlich ein schönes Bild. Und doch gibt es Zeitgenossen, für die das eher problematisch ist. Denn es gibt ja auch schlimme Väter. Denken Sie etwa an die Zeit der Zeugnisse. Die kommt erst noch. Die letzte war schon ein bisschen vorbei. Und dann mag es so eine Reaktion geben, so einen Gott wie mein Vater möchte ich nicht haben. Zugegeben, dieses Bild von Gott als Vater hat gewisse Schwierigkeiten. Denn wo wäre eigentlich so ein Vater zu finden, von dem man dann zurückschließen könnte auf Gott? Dass man sagt, so wie dieser Vater ist, so ähnlich und noch viel mehr muss eigentlich auch Gott sein. Deshalb wird uns in der Bibel noch von einem ganz anderen etwas vom Vater erzählt. Von dem, der seinen Jüngern zu beten gelehrt hat, Vater unser im Himmel. Jetzt ist es umgekehrt. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, so wie der Vater, so ähnlich muss Gott auch sein. Sondern jetzt ist es so, so wie der Vater, den Jesus uns gezeigt hat, so ist der rechte Vater. Und von dem her gewinnen alle irdischen Väter ihr Vorbild und ihre Anleitung. Was ein rechter Vater ist, das erkennt man nur an Gott, nicht an menschlichen Vätern. Und nun wird uns das erschlossen und eröffnet durch den Heiligen Geist, dass wir sagen dürfen, Abba, Papa, lieber Vater, das ist euer Gott, sagt David. Der erbarmt sich über euch. Ganz anders, als ihr es euch vorgestellt hattet. Ganz anders, als es zwischenmenschlich so abgeht. Ganz anders, als es in den Religionen gepflegt wird. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. So hoch der Himmel, so ganz anders ist sein Verhalten. Wenn es so ist, dann muss die Angst vor diesem Gott schwinden und verschwinden. Denn, und jetzt noch einmal das Neue Testament, denn wir sind nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Wir sind nun nicht mehr Fremde, die gar nicht so richtig dazugehören, sondern wir sind Erben, die zum Hausstand dazugehören. Nicht, dass Sie es verwechseln mit dem dienstbaren Knecht von vorher. Das ist ja ein anderer Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Wir gehören zum Haushalt Gottes ganz eng dazu, sodass wir eben nochmal sagen dürfen, Abba, Papa, Vater. Nicht Vergeltung, sondern Güte. Wie gesagt, Evangelium. Geschenktes Leben. Nicht, weil mich irgendein Telefonservice-Anruf, den ich vorher bestellt hätte, bekommt mein Leben Wert, sondern weil mich der Vater anruft und sich über mich erbarmt. Deshalb wird mein Leben reich, wertvoll. Egal wer ich bin, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Und dann das Dritte. Nicht vergehen, sondern Neuschöpfung. Wir haben das an verschiedenen Versen gemerkt und so jetzt auch in den folgenden Versen. Gott auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen Seite, die werden einander gegenübergestellt und so jetzt auch. Was wird hier über den Menschen gesagt? Der Mensch wird verglichen mit einer Blume. Eine Blume, denken Sie an eine Orchidee, die aufblüht, wenn so eine Knospe aufbricht und eine herrliche Blüte hervorkommt. Denken Sie vielleicht an den Rizinus eines Jona, der da plötzlich aufschießt und Schatten spendet in schwüler Hitze. Oder denken Sie an die Lilien auf dem Felde, von denen Jesus sagt, dass Salomo in all seiner Schönheit nicht so gekleidet war wie eine von diesen Lilien. Ein geheimnisvolles Aufwachsen, Aufblühen, das ist schön, das macht Freude. Im Hebräischen ist es ein Wortspiel, der Mensch blüht wie eine Blüte. Und nun könnte man dieses Blühen des Menschen auf die ganze Breite menschlichen Lebens ausdehnen. Ein aufblühender Jugendlicher, ein aufblühendes Unternehmen, eine steile Karriere, ein Hoffnungsträger für das Land oder was Sie sonst noch mehr in dieser Richtung sagen wollten. Blühen. Aber was den Menschen gleichzeitig eben auch charakterisiert, ist der Wind. Der Wind, der dahin drüber hinweggeht. Und es wird gewissermaßen in einem Atemzug ausgedrückt, er blüht, der Wind geht drüber und er ist nimmer da. Wir lassen uns nicht selten von der Blüte täuschen. Von der Blüte anderer und vielleicht noch mehr von unserer eigenen Blüte. Beim Gras, da ist es klar, dass im Herbst, da verblüht es. bei anderen Menschen auch, aber bei uns selber. Die Wirklichkeit dieses Bibelwortes ist mir nie deutlicher geworden als beim Unfall meines Nachfolgers in Brasilien. Ein wirklich blühender Mensch. Sein Lachen, das war fast schon sprichwörtlich, seine Begeisterung, die mitreißende Art, einer, der sich bemüht hatte, die portugiesische Sprache zu erlernen und der jetzt in der Ausbildung von jungen Leuten in der theologischen Ausbildung Hand anlegen wollte. Und dann geht der Wind über ihn. Er verblutet bei einem Autounfall. Und dann kommt er im Sarg zurück in die Aula von unserer Schule und da ist nur so ein kleines Fensterchen über dem Kopf und seine Witwe guckt hinein und sagt, das ist nicht mehr mein Achim. Aus der Blüte Gras geworden, wenige Tage vor dem 30. Geburtstag. Einerseits der Mensch. Zum Blühen gehört das Verdorren. Er ist nimmer da, nimmer mehr da und seine Stätte kennt er nicht. Sie wissen, dass die Griechen, die haben die Unsterblichkeit der Seele gelehrt. Gewissermaßen als Protest gegen diesen biblischen Satz. Das darf nicht sein, das kann doch nicht sein. Dass das ein Menschenleben beschreibt, blühen, Wind und vergeht. Es muss doch etwas im Menschen geben, das diesem Vergehen nicht unterworfen ist. Es muss doch irgendetwas von der Blüte hinübergerettet werden. Es kann doch einfach nicht alles zu Gras werden, das seinen Ort nicht mehr kennt. Wenigstens die Seele muss doch unsterblich sein. Wie ganz anders ist das, was uns Gott hier in seinem Wort sagt. Nicht der Mensch ist der Ewige, so hören wir hier. Sondern es heißt, der Mensch ist so, blüht und vergeht. Aber das ist nicht alles. Sondern jetzt geht's ja weiter, das war ja nur das eine. Jetzt kommt das andere. Aber die Gnade des Herrn. Aber die Gnade des Herrn. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden, zwischen dem Menschen auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite, das ist sehr toll, im Hebräischen wird durch einen einzigen Buchstaben zum Ausdruck gebracht. Ein Mini-Buchstaben, so wie ein langgestreckter Zeigefinger. Vechesed Yahweh, aber die Gnade des Herrn. Dieser Gras-Existenz des Menschen schleudert Gott sein Aber entgegen. Mit einem einzigen Buchstaben stellt Gott diese vom Tod gezeichnete Existenz in sein völlig neues, anderes Licht. Gegenüber dem Gras, das vom Winde verweht wird, ist die Gnade Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie gilt Kindern und Kindeskinder, durchzieht die Generationen. Gottes Gnade, das ist seine Treue, das ist das, dass er zu seiner Verheißung steht, das ist sein Wort, das durch den Tod hindurchträgt in sein neues Leben hinein. Und das ist alles nicht der fromme Wunsch einer welkenden Blume, das ist nicht menschliche Hoffnung, die wir irgendwo an die Wolken werfen, dass wir sagen, es kann doch nicht einfach alles aus sein. Sondern das ist Gottes Offenbarung, Gottes Aber, das inmitten von unserem Blühen und Vergehen hineingesagt wird. Deshalb bekommt unser Leben Beständigkeit. Deshalb ist Hoffnung. Und deshalb ist Gewissheit der Auferstehung, Nicht, weil wir die Ewigkeit von uns aus irgendwo in uns hätten, sondern weil Gott mit seinem ewigen, unvergänglichen Wort in unser Leben hineingreift. Weil er aus uns etwas Neues schafft. Weil er uns zu seinen Kindern macht. Weil er seine Gnade in unser Leben hineingibt. Man könnte ja jetzt sagen, gut, das ist Psalm 103, das ist Altes Testament, aber wir sind ja jetzt Christen. Wir leben im Neuen Testament und das ist vollkommen richtig. Man könnte ja jetzt annehmen, ja jetzt im Neuen Testament, da leben wir ja von Ostern her. Da muss doch einfach eigentlich alles anders sein. Denn hier in Christus, da hat sich ja wirklich Grundstürzendes ereignet. Eben, wir sind durch Christus und in Christus neu geboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der immerhin der Geist der Auferstehung, der Geist der Auferweckung ist. Und doch, so hat man gesagt, dass auch Christen noch nicht im Himmel leben, das zeigt schon ein simpler Zahnschmerz, der uns befällt. Aber das geht ja auch noch wesentlich weiter. Wir brauchen uns ja nur gegenseitig anzuschauen. Wo sieht man denn etwas von dem Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat? Wo sieht man etwas von dem Ewigen, von der ewigen Gnade Gottes, die in meinem Nebensitzer wirkt? Wo sieht man das denn an mir selber? Wo sieht man denn das in unserer Kirche, die so munter am Himmelfahrtstag schmettert, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Allenthalben Staub und Gras, aber die Gnade des Herrn. So ist Gott. Er reißt uns nicht einfach heraus aus unserer Grasexistenz. Er stellt uns nicht irgendwo ganz besonders weit weg von allen anderen Menschen. Auch dort, wo Christen zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht werden, sind sie nicht in Supermänner oder Superfrauen verwandelt worden. Es ist vielmehr umgekehrt und das ist eigentlich das Gewaltige. Das Wort wurde Fleisch. Wenn wir es jetzt in der Sprache von Psalm 103 ausdrücken, könnte man auch sagen, das Wort wurde Gras. Der Ewige gibt sich hinein in unsere Vergänglichkeit. Und das wird zu seinem Kennzeichen. Er wird ein Mensch, vergänglich, gestorben mit etwa 30 Jahren. Gott verbirgt sich in der Schlichtheit. Und es wird dann etwa im Abendmahl handgreiflich, in einem Bissen Brot, in einem Schluck Wein, gibt sich der Herr selber als ewige Speise. Das Gras wird gewissermaßen umgeben mit der Gnade Gottes. Das geschieht hier. In diesen schlichten Mitteln, die Gott uns darreicht, geschieht Mächtigeres als im wirksamsten Medikament, das der Mensch je erfinden könnte. Denn durch die Medikamente, die wir erfinden und anwenden, da wird doch unser Grasleben nur ein bisschen verlängert. Aber das, was Gott tut, ist, dass er uns mit diesem Mittel seines Wortes, seines Mahls, mit sich selber als dem Ewigen verbindet und dadurch unser Leben Anschluss an seine Ewigkeit gewinnt. Gott verbirgt sich in der Schlichtheit. Dir sind deine Sünden vergeben, wenn uns das zugerufen wird. Dann ist das doch nicht irgendeine liturgische Formel, die halt auch irgendwie zur Abendmahlfeier dazugehört. Sondern dann handelt Gott in der Weise an uns, dass das einmal im jüngsten Gericht Gültigkeit haben wird. Tand, Tand ist das Gebilde von Menschenhand, so liest man bei Theodor Fontane. Und manche erinnern sich vielleicht noch an die sowjetischen Kosmonauten, die im All waren und die gesagt haben, wir haben geguckt und haben keinen Gott gefunden. Aber wir sollten als Christen nicht zu sehr und zu laut lachen über solche Meinungen. Denn wir sind ja ebenfalls Gräser, das haben wir vorher gelesen, ob wir nun grün oder bunt oder schon ein bisschen braun sind. Der einzig wirkliche Grund zum Lachen ist die Auferstehung. Das Lachen darüber, dass der Tod Jesus nicht im Grabe festhalten konnte. Das Aber der Gnade Gottes, die in Ewigkeit währt. Sogar als Gräser haben wir zu lachen, weil wir an den Gott glauben, der aus dem Nichts die ganze Welt geschaffen hat und der deshalb auch der Gott ist, der die Toten lebendig machen kann und lebendig machen wird. Ich bin immer wieder froh darüber, dass Gott uns in seinem Wort nichts vorgaukelt, sondern dass er uns reinen Wein einschenkt und dass der in diesem Fall so heißt, der Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Und das gilt auch für den Christen. Damit bewahrt Gott uns vor irrigen Vorstellungen und Ideen, als ob wir als Christen alle gesund werden müssten, als ob alles Leid von uns fernbleiben müsste. Und doch gibt dieser biblische Realismus, diese Wirklichkeitsorientierung keinen Anlass zu trübsinniger Resignation oder gar Verzweiflung. Denn inmitten dieser Lage leuchtet das Aber der Gnade Gottes auf. Das Aber seiner Treue, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte. Das Aber liegt nochmal nicht in uns, in unserem vielleicht so heldenmütigen Glauben, nicht in unserem vielleicht so entsagungsvollen Dienst, sondern das Entscheidende, alles Entscheidende liegt in dem Gott, der an uns denkt, der unser gedenkt und der uns nicht loslässt. Nicht Vergehen, sondern Neuschöpfung. Der Gott, von dem gilt nicht Vergeltung, sondern Güte. Könnten wir anders, könnten wir im Ernst anders, als nun auch mit Herzen, Mund und Sinnen dieses Gottes und seines Guten, seines Heilswillens zu gedenken. Und dann davon auch nun unser ganzes Leben bestimmt sein zu lassen. Nicht vergessen, sondern Lob. Und deshalb, aus voller Kehle, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, hab du Dank, dass du uns in deinem Wort selber sagst, wer du bist, was du tust und auch was du nicht tust. Wir bitten dich immer wieder neu, dass dein Wort unsere falschen Vorstellungen von dir zur Seite schiebt, korrigiert, zurechtrückt. Und wir bitten dich darum, dass wir es auch glauben können, dass wir das gelten lassen, dass du tatsächlich unser Leben verbindest mit dir und es dadurch zum ewigen Leben bestimmt wird. Dass du tatsächlich nicht der bist, der nach der Devise Auge um Auge, Zahn um Zahn handelt, sondern dass du in unvorstellbarer Güte uns mit deiner Gnade überschüttest.
Herr, lass uns das doch nicht vergessen. Und schenk, dass immer wieder der Dank unser Leben prägt. Das Staunen, dass du so gut zu uns bist. Und auch da, wo es uns schwer wird, weil wir Schweres erleben, hilf uns beim Erinnern und beim Drandenken. Und hilf uns auch im Blick auf das, was kommt, auf das, was du verheißt und was du erfüllen wirst. Wir bitten dich jetzt auch für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Herr, schenk, dass wir neu darüber froh werden, dass du alles getan hast, was wir brauchen und dass wir von daher wirklich frei sein dürfen und von daher auch das, was du uns in die Hände legst, austeilen dürfen an andere, die es brauchen. Wir danken dir, Herr, für deine große Güte und wir loben dich von ganzem Herzen. Amen.